ARD.
Hinweis: Dieser Podcast enthält Inhalte, die sich mit Ereignissen während der Zeit des Nationalsozialismus befassen, einschließlich Krieg, Gewalt, Tod und Trauma. Diese Themen könnten für manche ZuhörerInnen belastend sein. Bitte achte auf deine eigenen emotionalen Grenzen und entscheide, ob du diese Inhalte hören möchtest.
Egon Zill ist ein Mann aus Plauen, ein Zentrum der frühen NS-Strukturen. Und wenn wir uns genau diese Strukturen anschauen, sehen wir, dass das ein richtiges Geflecht ist, was sich da nicht nur aus Plauen, sondern auch aus dem Vogtland, Erzgebirge, aus anderen Bereichen immer stärker dann entwickelt und sich natürlich auch miteinander verbindet.
Etwa im April 1940 verhängte der Angeschuldigte über den Zeugen eine Prügelstrafe, weil er als Essensträger den überbleibenden Rest des Essens aus dem Kübel an sich nehmen wollte. Der Strafvollzug, der einige Tage später stattfand, stand unter der Aufsicht des Angeschuldigten Zill.
Und was man hier sehen kann, ist eine bestimmte Praxis der Gewalt in den Lagern. Und dass diese Willkür auch der Führungsebene in den Lagern natürlich ganz offenkundig wird. Und Zill hatte den Ruf eines brutalen Schlägers.
Als der Zeuge nach 5 Doppelschlägen ohnmächtig wurde, wurde gewartet, bis er das Bewusstsein zurückerlangte. Anschließend wurde weitergeschlagen. Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Angeklagte unbefugt selbst Strafen verhängt hat, und zwar für geringste Vergehen schwerste Strafen, beziehungsweise unzulässige sadistische Methoden angewandt hat.
Ja, er hat einfach gute Beziehungen und diese Beziehungen nutzt er, sie nutzen sie gegenseitig. Egon Zill ist in der Tat ein sehr kleiner Mann gewesen, ein Mann mit seiner Körperhöhe war es eigentlich nicht vorbestimmt, zumindest in den Dienstrang eines SS-Führers, das heißt eines Offiziers, aufzusteigen. Und wenn wir in das Jahr 1933 schauen, sehen wir, dass die nahezu Mitglieder stärksten Formationen der SS nicht in Bayern waren, sondern in Sachsen. Und das müssen wir sehr ernst nehmen, um vielleicht auch die Frage zu stellen, hat das einen Einfluss auf bestimmte Entwicklungen im Nationalsozialismus?
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
Wenn wir über die NS-Zeit reden, dann fängt diese Betrachtung sehr häufig mit dem Jahr 1933 an, also dem Jahr, in dem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Aber die NSDAP und auch die SS, die entstanden ja schon weit vorher. Und in diesen Parteienorganisationen bildeten sich Freundschaften und Netzwerke, Kameradschaften heraus, die teilweise auch noch weit nach 1945 Bestand hatten und die für den Aufbau des NS-Regimes wichtig waren, aber auch für die Karrieren der jeweiligen Mitglieder. Heute schauen wir uns so ein Freundschafts- oder Kameradschaftsnetzwerk an, aber nicht in der großen Stadt Berlin oder in anderen Hauptstädten und großen Städten, sondern ganz im Klein-Kleinen, mitten aus der sächsischen Provinz. Und damit willkommen zum Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. Diesen Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Leonie Schöler, ich bin Journalistin und Historikerin und die Moderatorin dieses Podcasts. Ich widme mich dem heutigen Thema aber nicht alleine. Mir gegenüber sitzt nämlich Dr. Stefan Hörtler. Er ist Historiker, unter anderem an den Universitäten in Göttingen und in Huddersfield in England. Herzlich willkommen, Herr Hörtler.
Guten Tag, Frau Schöler.
Herr Hörtler, wir sprechen also heute über Kameradschaften, über Freundschaften. Welche Rolle, wenn Sie das jetzt einmal ganz kurz zusammenfassen können vielleicht, welche Rolle spielten denn diese Kameradschaftsnetzwerke gerade zu Beginn der NS-Zeit im Aufbau des Regimes?
Das ist natürlich eine komplexe Frage und vielleicht können wir sogar den Begriff der Netzwerke auch durch einen Begriff wie Seilschaften mit übersetzen, was hilfreich ist, um die Perspektive zu verstehen. Denn am Ende geht es um Protektion und Patronage, um Männerbünde, die sich schon lange kennen, teilweise seit Anfang, Mitte der 20er Jahre und zusammen die lokalen Gliederungen von SA und SS mit aufbauen. Und das heißt, diese frühen, in Anführungsstrichen, Gemeinschaften, und sie sehen sich ja auch als eine Form der Vergemeinschaftung, die dann später in der sogenannten Volksgemeinschaft mit aufgeht, diese Bünde, diese Seilschaften etablieren eine Struktur, die sich teilweise dann auch durch das gesamte NS-System bis 1945 trägt. Und teilweise sogar darüber hinaus. Das heißt, die Seilschaften, wenn sie dann untertauchen können, sind häufig auch nach 1945 noch aktiv. Und das ist eine Form der Perspektiverweiterung, um zu sehen, inwiefern nicht möglicherweise diese Gruppenbildung, diese alten Seilschaften sich gegenseitig Posten zugeschanzt haben, die sich gar nicht nicht zumindest primär durch die Struktur und Entwicklung des KZ-Systems erstmal erklären, sondern ja schon deutlich davor beginnen und bereits als eine Gruppe oder eine Gruppenstruktur zusammen und wiederum gemeinsam dann ihren Dienst in einem Konzentrationslager antreten und eigentlich Personalsystem und Personalpolitik mitbestimmen.
Genau darum geht es heute in unserem Podcast. Wir werden uns das anhand einer konkreten Biografie genau anschauen. Sie haben ja im Laufe Ihrer Karriere jetzt schon zehntausende Biografien von Menschen analysiert, die für das NS-Regime tätig waren, die das ja Ganze mit aufgebaut haben, mit organisiert, im Kleinen wie im Großen. Und heute sind wir bei einem Mann, Egon Zill heißt er, der aus dem sächsischen Plauen kommt und eine, ja, doch recht steile SS-Karriere hinlegt. Und das, obwohl er körperlich, zumindest aus Sicht der SS, eigentlich gar nicht dafür geeignet war, denn er war zu klein. Um wen handelt es sich genau bei Egon Zill?
Egon Zill ist ein Mann aus Plauen, ein Zentrum der frühen NS-Strukturen, das heißt auch NSDAP-Parteistrukturen, SA, Sturmabteilung bis hin zur SS, der Schutzstaffel. Und Egon Zill baut die SS in Plauen auf seit 1926 und ist mit anderen zusammen, die teilweise schon seit 1925 auch Mitglied der SS sind. Das heißt, wir reden hier wirklich über einen Nukleus der frühen und vielleicht auch sogar frühesten Bewegungen des Nationalsozialismus in Deutschland. Und seine Mitgliedschaft geht sogar noch weiter zurück. Er tritt bereits 1923 der NSDAP bei, dann nochmal erneut 1925, das heißt, er gehört auch wirklich zu den frühen Parteimitgliedern, wurde dafür auch geehrt mit dem goldenen Parteiabzeichen. Aber er ist letztendlich ein Protagonist, der zur NS-Bewegung der ersten Stunde gehörte. Und damit ist er in Plauen nicht allein. Und wenn wir uns genau diese Strukturen anschauen, das werden wir auch in den nächsten Minuten machen, sehen wir, dass das ein richtiges Geflecht ist, was sich da nicht nur aus Plauen, sondern auch aus dem Vogtland, Erzgebirge, aus anderen Bereichen immer stärker dann entwickelt und sich natürlich auch miteinander verbindet.
Warum haben Sie denn jetzt ausgerechnet so eine recht unbekannte Person mitgebracht? Also Egon Zill sagt mir und wahrscheinlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal nichts. Und diese komplexe Verbindung von Netzwerken, die könnte man doch auch an den richtig großen Namen erklären, vermutlich.
Als Historiker würde ich natürlich jetzt sagen, Egon Zill ist vielleicht gar nicht so unbekannt. Immerhin ist er ein Lagerkommandant verschiedener Konzentrationslager gewesen, unter anderem der Lager Hinzert, Natzweiler und Flossenbürg. Das heißt, er ist einer von den Männern, die auch eine Führungsposition im KZ-System innehaben. Und wenn Sie die vermeintlich großen Namen mit benennen, sehen wir, dass natürlich in den Strukturen, aus denen Zill kommt und auch aus Plauen, mit Mutschmann zum Beispiel, dem Gauleiter in Sachsen und der natürlich eine zentrale Führungsfigur auch der NS-Bewegung in Mitteldeutschland ist, haben wir die großen Namen sofort dabei. Das sind ja am Ende die Figuren, die Teil dieser Seilschaften sind und auf die am Ende auch Egon Zill mit seiner Karriere aufbauen kann. Ja, er hat einfach gute Beziehungen und diese Beziehungen nutzt er, sie nutzen sie gegenseitig. Und weil Sie es erwähnt haben, Egon Zill ist in der Tat ein sehr kleiner Mann gewesen und ein Mann mit seiner Körperhöhe war es eigentlich nicht vorbestimmt, zumindest in den Dienstrang eines SS-Führers, das heißt eines Offiziers, aufzusteigen.
Darüber reden wir auch später nochmal, wie es ihm dann trotzdem gelang.
Und genau, trotzdem passiert es. Ja. Er steigt auf, relativ früh, 1934. Und diese Struktur, die sich dort entspinnt, hat ja auch andere Namen mit dabei. Werner Heinke zum Beispiel, um mal wirklich einen Unbekannten zu nennen. Ja? Also Werner Heinke, das ist wahrscheinlich eine Figur, die auch den meisten Historikern und Historikerinnen erstmal nicht bekannt ist. Werner Heinke hat die SS-Nummer 75. Das ist eine Mitgliedschaftsnummer, die vor Heinrich Himmler selbst, vor dem SS-Chef selbst liegt. Und zusammen mit Heinke und anderen baut Zill sukzessive diese Strukturen auf. Und Heinke, Mitglied des Sächsischen Landtages, der persönliche Referent des sächsischen Innenministers, das ist eine Figur, die ist unheimlich gut vernetzt. Und natürlich sind das diese Strukturen, die sich gegenseitig stützen, Posten zuschanzen. Und das ist das, was ich am Anfang auch als Protektion und Patronage mit bezeichnet habe. Und auch Heinke ist Teil des KZ-Systems, ist später unter anderem auch der Führer des sogenannten SS-Totenkopf-Sturmbands aus Friesland. Das ist der Wachverband im KZ Esterwegen. Das heißt, er ist auch Teil später der Seilschaften innerhalb des KZ-Systems.
Ja, da sieht man schon, was für ein Dickicht an Connections und Netzwerken das Ganze über Deutschland ist. Aber lassen Sie uns mal kurz zurückgehen nach Plauen, und zwar ins Jahr, ja, Sie hatten ja jetzt schon gesagt, 1925, 1926. Das sind also die Jahre, wo der Nationalsozialismus in Plauen ankommt. Wie ist er denn dort angekommen? Also das startete ja eigentlich eher in Süddeutschland, diese Bewegung.
Ja, vielleicht ist das sogar die Perspektive, die wir noch einmal erweitern müssen. Ja, Sie stellen ja berechtigterweise die Frage, wo sind eigentlich die Wurzeln der NS-Bewegung? Das ist nichts, was jetzt ganz spezifisch nur in bestimmten Ortschaften auftaucht oder nicht. Es ist natürlich, das sehen wir ja, eine Massenbewegung, und die NSDAP ist am Ende auch eine der sogenannten Volksparteien, weil sie alle sozialen Schichten, Milieus und so weiter miteinander vereinen und auch vereinnahmen können. Aber natürlich geht es genau um diese Inszenierungen auch wie München, Hauptstadt der Bewegung. Ja, ein Titel, den München bekommt von Adolf Hitler und natürlich auch mit dem sogenannten Braunen Haus, der Parteizentrale in München, vielen anderen Dingen. Ja, München und Bayern ist also eine Region, aus der eine starke Bewegung natürlich hervortritt. Aber vielleicht ist es genau die Perspektiverweiterung, nach Mitteldeutschland zu schauen und zu sagen, da ist es aber genauso, teilweise sogar früher. Und gerade in Sachsen, der preußischen Provinz Sachsen, das ist heute weitgehend Sachsen-Anhalt und Thüringen, entstehen Strukturen, die sich Anfang, Mitte der 20er Jahre schon formieren. Und wenn wir in das Jahr 33 schauen und konkret über die SS reden, sehen wir, dass die nahezu Mitglieder stärksten Formationen der SS nicht in Bayern waren, sondern in Sachsen. Und das müssen wir sehr ernst nehmen, um vielleicht auch die Frage zu stellen, hat das einen Einfluss auf bestimmte Entwicklungen im Nationalsozialismus? Welche Posten besetzen die denn? Geht es da am Ende um vielleicht sogar viel größere Seilschaften, die deutlich über das KZ-System hinausreichen und sich gegenseitig stützen? Ludolf von Alvensleben zum Beispiel ist Teil dieses Netzwerkes, später der Chefadjutant von Heinrich Himmler und steigt zum SS- und Polizeiführer auf. Und viele andere Figuren, von Eberstein, der dann der höhere SS- und Polizeiführer in München wird, aber eigentlich aus diesem mitteldeutschen Netzwerk kommt und später Chef der gesamten SS auch in Mitteldeutschland ist. Also sagen Sie, haben am Ende genau diese tiefen Strukturen, die ja bis in die Freikorps zurückgehen, wo sich diese Männer natürlich alle schon kennengelernt haben.
Ja, also Egon Zill tritt dann auch recht früh dann der SS bei und wird dann ja offensichtlich auch eine recht bedeutende Figur in dieser SS-Entwicklung und in diesem sächsischen SS-Netzwerk. Welche Funktion hat er denn dort eingenommen? Wie ist er dort reingekommen? Kannte er die Leute schon vorher oder ist er dort ideologisch beigetreten? Können Sie das vielleicht mal kurz ein bisschen erläutern?
Egon Zill ist Jahrgang 1906, er tritt 1926 in die SS ein, er ist vorher bereits Mitglied der NSDAP und vorher bereits Mitglied der SA. Das heißt, er ist in diesen Strukturen natürlich schon drin und ist mit 20 dann Mitglied der SS. Und Plauen ist ein ehemaliges Zentrum auch der Textilindustrie. Und wenn wir ein bisschen genauer hinsehen, und Mutschmann selbst ist ja auch einer, der quasi aus diesen Unternehmensstrukturen kommt, sehen wir, dass viele oder zumindest doch einige dieser zentralen Figuren auch mal kurz, mal länger in der Textilbranche tätig waren und natürlich sich möglicherweise auch über diese Wege schon kennengelernt haben. Es ist auch keine Großstadt und am Ende ist das eine Gruppe, die sich findet und zusammen diese Bewegung wirklich von der Frühphase an aufbaut. Und Egon Zill ist damit natürlich sehr, sehr eng auch mit Mutschmann und mit anderen bekannt. Und vielleicht ist das ein Punkt, auf den Sie ja schon angespielt haben, ist dann, wenn das so, ne, wenn wir jetzt im Grunde diese Perspektiverweiterung hinnehmen und sagen, naja, aus Mitteldeutschland kommt eine zentrale Bewegung der SS, die auch das KZ-System entscheidend aufbaut.
Jetzt haben Sie uns eine Quelle mitgebracht, die vielleicht auch nochmal ganz deutlich zeigt, wie diese Netzwerke dann auch die Karriere der einzelnen Personen ja gefördert haben können. Können Sie die einmal ganz kurz vorstellen? Was ist das? Es geht da ja auch um Egon Zill, der also befördert werden soll. Was zeigt uns diese Quelle denn?
Das ist sozusagen die Prozedur, dass mit der Aufnahme eines Mannes wie Egon Zill in das sogenannte SS-Führerkorps, das ist dann sozusagen die Beförderung zum SS-Führer, zum Offizier, die anderen Führer seiner Einheit zustimmen mussten. Und die stehen mit auf der Liste. Und es zeigt, und dafür sind diese Listen eigentlich ganz spannend, es zeigt die anderen zentralen Figuren, die bereits in führender Stellung waren und natürlich mit denen Zill dann auch in den späteren Schritten immer wieder zu tun hatte. Und wenn wir dieses Geflecht dann ja fast schon dekodieren, ja, und hineinschauen und das als Startliste nehmen, um dann weitere Geflechte wieder sozusagen fast aufzudecken, sehen wir, dass das eine gewisse Logik auch hat. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, wie dieser Frage, warum ist das eigentlich so? Ja, warum kommt dieser Mann in diese Position? Wir mit diesem Geflecht eigentlich sehr nahe an die Erklärung kommen, dass sie sich über den und den und den, den Weg eigentlich schon lange kennen und es ist fast schon sagen, eine erwartbare Haltung war, dass die Person X dann natürlich in diese Stellung kommt.
Super, dann lassen Sie uns doch einfach mal gemeinsam in die Quelle reinhören.
Am 23. Mai 1934 versammelte sich das Führerkorps der 7. Standarte zur Bürgschaftsübernahme für den zur Beförderung zum SS-Sturmführer in Aussicht genommenen SS-Truppführer Egon Zill. Lebenslauf, Führerfragebogen und Zeugnisse wurden verlesen und die Anwesenden aufgefordert, sich zu äußern, ob ihnen irgendwelche Umstände bekannt seien, die gegen eine Beförderung sprächen. Es meldet sich hierauf niemand zu Wort. Zum Schluss wurden alle Teilnehmer zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Jetzt wurde zum Schluss der Quelle erwähnt, dass die dort Anwesenden gefragt wurden, ob ihnen irgendwelche Umstände bekannt seien, die gegen eine Beförderung sprechen. Was wären das denn zum Beispiel für Umstände? Zum Beispiel die Körpergröße von Egon Zill?
Das hätte man unter anderem vorbringen können, in der Tat. Weitere Gründe sind, dass man mit der Phrase einer nationalsozialistischen Überzeugung und Festigung, ja, sozusagen der nationalsozialistischen Ideologie oder des sogenannten nationalsozialistischen Geistes und Geisteshaltung noch nicht gefestigt genug sei. Das wäre eine weitere Begründung gewesen. Es gibt andere Fälle, dass Männer Vorstrafen hatten, dass sie Gefängnisstrafen hatten, dass sie bestimmte Delikte vorgewiesen haben, dass sie Schulden gemacht haben.
Das traf auf ihn jetzt nicht.
Genau, das alles konnten Argumente sein. Letztendlich traf es ja auch auf einige andere SS-Männer zu, die ja trotzdem mit befördert wurden und, so wie Sie das ja auch in der Quelle gehört haben, sich niemand zu Wort meldet, obwohl Vorstrafen bekannt waren, obwohl Schulden bekannt waren. Das heißt, dieses Chor, was sich dort zusammenfindet, ja, und das ist ja auch im Sinne eines Geistes, zeichnet sich dadurch aus, dass sie am Ende alle gemeinschaftlich zustimmen, Egon Zill Mitglied dieses SS-Führerkorps werden zu lassen. Das heißt, auf ihre eigene Stufe mitzustellen.
Und was bedeutete dann konkret für Egon Zill diese Beförderung? Was hat das mit seiner Karriere gemacht?
Erst einmal ist die Aufnahme in das sogenannte SS-Führerkorps innerhalb der SS-Hierarchien ein wichtiger Schritt. Es ist sozusagen die Tür hin zu höheren Karrieren oder eröffnet zumindest die Option einer gewissen Laufbahn innerhalb der SS. Und Egon Zill bewacht dann als Zugführer, das ist sozusagen, der Zug ist eine Einheit einer, sozusagen Untereinheit einer Kompanie, Lager wie Hohenstein und Sachsenburg, das sind Konzentrationslager in Sachsen. Das ist das, was unmittelbar auch nach seiner Beförderung folgt, nämlich die Position als Zugführer einer Kompanie in diesen Wacheinheiten der Lager und wird dann 1934 im Herbst in das KZ Lichtenburg versetzt. Lichtenburg in der preußischen Provinz Sachsen, in der Nähe von Torgau. Und dort wird er weiterhin als Zugführer einer Kompanie eingesetzt, das heißt Mitglied der KZ-Wachmannschaften.
Ging das damit einher mit dieser Beförderung, dass er ins KZ Lichtenburg gekommen ist? Weil das war ja auch in der Region kein unbedeutendes KZ.
Das war erstmal kein Automatismus, denn man muss sich diese frühen Strukturen in Mitteldeutschland sagen mit verschiedenen, hier auch wiederum Zentren vorstellen. Es gab ein Zentrum oder mehrere Zentren auch in Sachsen, Plauen ist eins davon, Dresden und andere Städte. Genauso wie aber in der preußischen Provinz Sachsen mit Halle, aber auch sagen die Regionen, die fast schon an Leipzig heranragen, bis hin zu Merseburg, Naumburg, Weißenfels. Das alles sind Regionen, in denen zahlreiche SS-Männer schon sehr früh natürlich in der SS sind und diese mit aufbauen. Und beide Strukturen werden Teil dieser sogenannten dritten Standarte der politischen Bereitschaften, die wie so ein Deckmantel diese bewaffnete SS zusammenführt. Und im Sommer, Herbst 1934 werden diese auf zwei Lager aufgeteilt. Das ist vor allen Dingen Lichtenburg in der preußischen Provinz Sachsen und Sachsenburg in Sachsen. Und damit kommt die Entscheidung, dass Egon Zill nicht, wie andere, die eigentlich auch aus Sachsen kommen, dann nach Sachsenburg geht, sondern er kommt mit einer nicht geringen Zahl nach Lichtenburg, um Lichtenburg weiter aufzubauen.
Was hat das KZ denn für eine Rolle gespielt dann damals zu diesem Zeitpunkt?
Ja, das ist vielleicht ganz gut mit einzuordnen, denn Lichtenburg war in der Zeit eines, wenn vielleicht nicht sogar das zentrale Konzentrationslager in Preußen, ein sehr großes Lager im Vergleich zu anderen. Und man sieht auch an der Personalstruktur, dass es in Anführungsstrichen eine Art Kaderschmiede ist, dass viele Personen, die möglicherweise auch schon im SS-Führerrang sind, wie Egon Zill, aber andere, die noch gar nicht so weit sind, ihren Dienst 33, 34 dort antreten oder dorthin versetzt werden und sukzessive bestimmte Karrieren mit aufbauen und von dort dann weiter im KZ-System Karriere machen. Und Lichtenburg ist von 33 bis 1937 ein Konzentrationslager für Männer. Und wirklich auch eines der ersten Konzentrationslager im Deutschen Reich.
Was für Männer waren da inhaftiert?
Da haben wir eigentlich die gesamte Klaviatur der Verfolgung, rassistische Verfolgung, politische Verfolgung, Religion. Also sagen wir haben alle Bereiche auch der erweiterten Verfolgung, die wir natürlich in den Jahren 33 bis 37 in Entwicklung haben. Und das lässt sich ganz gut auch in Lichtenburg absehen, zumindest in den Wellenbewegungen von Häftling und Einweisung, sodass bestimmte Gruppen, je nach Verfolgung, mitunter dann die stärkste Gruppe unter den Häftlingen stellen, weil es gerade eine zentrale Phase ist, in der sogenannte Berufsverbrecher zum Beispiel verfolgt werden oder andere. Am Anfang sind es natürlich die politischen. Und das können wir sehr gut auch am KZ Lichtenburg mit sehen.
Und auf deren Rücken bauen dann sozusagen diese SS-Männer dann ihre Karriere ein bisschen auf.
Sie bauen ihre Karriere auf und vielleicht noch ein wichtiger Punkt der Ergänzung, denn Lichtenburg und das Sachsenburg, was ich bereits erwähnt habe, diese beiden Konzentrationslager werden im Sommer 1937 aufgelöst und fusionieren zum KZ Buchenwald, was neu aufgebaut wird. Und das ist sicherlich ein Ort, den die meisten kennen. Und jetzt erklärt sich auch, warum natürlich Buchenwald ein Lager ist, was aus diesen mitteldeutschen Netzwerken und nun nur wieder aus der Fusion Lichtenburg, Sachsenburg, viele sehen sich dann wieder, die vorher quasi getrennte Wege gegangen sind, sich aber schon vor 33 auch kannten, sehen sich dann im Buchenwald wieder und bauen von dort dann in weiteren Schritten das KZ-System mit teils dann hohen Funktionen bis hin zum Lagerkommandanten auf.
Jetzt haben Sie mir ein Foto mitgebracht, das vor den Toren des KZ Lichtenburg aufgenommen wurde und auf dem man verschiedene SS-Männer sieht, unter anderem eben auch ganz rechts Egon Zill. Die Zuhörerinnen dieses Podcasts können jetzt natürlich das Foto nicht sehen, aber dieses Bild ist ja Teil einer Dokumentation, die jetzt aktuell in der ARD-Mediathek abrufbar ist, die Sie zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Bayerischen Rundfunk entwickelt haben, wo Sie als Experte auftreten und in die Sie ganz viele Fotos mitgenommen haben, die zuvor noch nie öffentlich gesehen wurden. Können Sie ein bisschen was verraten? Was zeigen uns diese Fotos?
ja, vielleicht sogar zwei Dinge zeigen diese Fotos, die Teil eines Albums sind. Ein Album mit über 200 Aufnahmen. Und ein Großteil der Aufnahmen stammen aus den 30er Jahren, also aus der Vorkriegszeit. Und was wir anhand der Fotos sehen können, ist der Aufbau des KZ-Systems vor allen Dingen aus dieser mitteldeutschen Perspektive. Es ist der Aufbau des KZ-Systems mit Lichtenburg, aber auch dann der weitere Weg über Buchenwald nach Flossenbürg. Aber was wir sehen können, sind die sehr, sehr frühen Formen der Vergemeinschaftung. Und wir haben zwei Dinge, die vielleicht besonders relevant sind. Zum einen sind in dem Album zahlreiche Personen vertreten, die dann teilweise schon in den 30ern, aber dann auch in den 40er Jahren Führungspositionen im gesamten KZ-System ausüben. Das heißt KZ-Kommandanten, zahlreiche KZ-Kommandanten, die auf den Fotos 1933, 34, 35, 36 zu sehen sind. Also in ihren ersten Karriereschritten zu Beginn ihrer KZ-Laufbahn. Wir haben aber auch deren Stellvertreter. Schutzhaftlagerführer, sozusagen der stellvertretende Lagerkommandant, Adjutanten, andere, ob Auschwitz, Flossenbürg, Natzweiler, Sachsenhausen, sagen, sie sind mit Großrosen, sie sind mit in, sagen, in diesen Fotos enthalten. Das ist eine Ebene. Und die zweite Ebene, und das spielt so ein Stück weit auch auf den Protagonisten des Albums mit ab, ein SS-Mann, der von 1933 bis 1945 mit einer kurzen Unterbrechung durchgehend im KZ-System tätig war. Und nicht nur das, sondern er repräsentiert stellvertretend eine Gruppe, ohne die das KZ-System eigentlich nicht funktioniert hat, nämlich diese mittlere Führungsebene, vor allem der, man könnte fast sagen, in Anführungsstrichen höheren Sachbearbeiter, die in ihren Abteilungen eine wesentliche Stütze der Routine, der Praxis, der Organisation eines Konzentrationslagers waren. Und das ist auch wichtig zu verstehen, wenn wir die Funktionsweisen des KZ-Systems uns ansehen, dass das tragende Säulen waren, die häufig aus dem Blick geraten sind.
Wen zeigt uns das Foto denn?
Wir sehen rechts außen Egon Zill, und wir haben ja schon darüber gesprochen, ein kleiner Mann, und man kann deutlich sehen auf dem Foto, der Kleinste.
Im Kopf kleiner als die anderen.
Im Kopf kleiner als die anderen. Und wir sehen das SS-Führerkorps, das heißt die SS-Offiziere vor dem Haupteingang des KZ Lichtenburg, wahrscheinlich am 9. November 1934. Und wenn wir die Reihen durchgehen, haben wir natürlich die verschiedenen Führungskräfte dieses Lagers. In der Mitte steht der Lagerkommandant. Aber wenn wir genauer hinsehen, haben wir genau die späteren KZ-Kommandanten in diesen Personen natürlich abgebildet. Gleich neben Egon Zell, Arthur Rödel, damals Chef des Wachverbandes, später KZ-Kommandant von Großrosen. Ganz links außen, Adam Grünewald, Kompanieführer in der Zeit, später KZ-Kommandant von Herzogenbusch. Hinten Franz Xaver Kraus, der Verwaltungsführer in Lichtenburg, später der letzte Kommandant von Auschwitz-Birkenau.
Das Bild zeigt uns quasi, wie hier aus dem KZ Lichtenburg dann der Startpunkt ins weitere NS-Geflecht sozusagen die Leute immer weiter aufgestiegen sind und wie sie an allen möglichen bedeutenden Standpunkten immer wieder finden konnten.
Bis in die höchsten Posten der KZ-Kommandanten selbst, ja.
Und das zeigen jetzt also diese Fotos. Also das, was ich besonders fand, als ich da mal so ein bisschen durchgeblättert habe und mir die Fotos mal angesehen habe, ist, dass das nicht nur so klassische Propagandaaufnahmen sind, wie jetzt aufgereihte Paraden oder eben die Männer in ihrem Dienstrang, sondern auch Alltagsszenen. Also von Festen, von Partys, wo dann auch mal die Bierflasche hochgehoben wurde. Was war denn für Sie besonders eindrucksvoll, als Sie auf diese Fotos gekommen sind?
Sie sprechen natürlich einen wesentlichen Aspekt an, nämlich dass in dem Album zum einen das Dienstliche zu sehen ist, Ausbildung, Schießübungen, das ist zu sehen. KZ-Häftlinge sind auf den Fotos. Etwas, was in den späteren Jahren auch einem strikten Fotografierverbot unterlag. Ja, über das wurde sich auch stellenweise hinweggesetzt. Ja, das ist mit auf den Fotos enthalten. Das heißt, man fotografiert sehr frei. Man sieht deutlich, wie die Männer versuchen, ihre Rolle zu finden. Ja, sie sind dabei, ein System von Konzentrationslagern mit aufzubauen. Sie sind dabei, ihre Rolle auch in diesen Räumen der Gewalt zu finden. Und dann sehen wir das Private. Sie feiern. Aber sie feiern nicht nur, sondern wenn wir uns die Fotos genauer ansehen, und die Fotos sind nicht beschriftet im Album, weder datiert, noch Name, noch Kontexte, Orte, nichts.
Das heißt, sie mussten alle Namen dann nachträglich durch, dass sie Gesichter erkannt haben, dann herausfinden?
eine jahrelange Puzzlearbeit, ja, die wirklich hinter einem liegt, um diese Gruppen, Personen, Seilschaften zu dechiffrieren, zu erkennen. Und dann sehen wir auch Fotos, die vor dem Dienstbeginn im Konzentrationslager sind. Und da haben wir dann die Erklärung, dass sie sich am Ende nicht wirklich durch das KZ kennenlernen, sondern sie bringen quasi ihre Seilschaften in das KZ und nicht das KZ bringt, sagen die Seilschaften zu ihnen. Sie bauen sie dann natürlich im Lager weiter aus. Und genau das haben wir. Ja, wir haben diese Trinkfotos, wo sie miteinander anstoßen, sich verkleiden. Und wir haben konkret Freundschaften, die in diese Zeit zurückreichen und die dann deutlich auch nach 1945 hinausreichten, ja, die dann wieder am selben Ort wohnen, ein paar hundert Meter voneinander entfernt, in der deutlichen Nachkriegszeit in der Bundesrepublik einfach wieder am selben Ort leben.
Dieses Foto ist Teil einer großen Sammlung, die exklusiv in der Doku Karriere im KZ gezeigt wird. Den Film findet ihr ab sofort in der ARD-Mediathek. Durch Herrn Hörtlers Analyse der Bilder war es möglich, den kompletten Karriereweg eines jungen SS-Mannes nachzuverfolgen. Und auch, dass wir in dieser und den anderen Folgen so vieles über einzelne SS-Männer wie Egon Zill erfahren, ist das Ergebnis dieser jahrelangen Recherche. Im zweiten Teil dieses Gesprächs verfolgen wir nun, wie Zills Karriere von seinem Netzwerk profitiert, selbst dann noch, als er grausame Taten begeht. Herr Hörtler, Egon Zill war von Ende 1934 bis ungefähr Mitte 1937 im KZ Lichtenburg tätig. Welche Kontakte von früher, aus diesen frühen Zeiten der SS, hat er denn dort und welche Rolle haben diese Freundschaften und Kameradschaften dort gespielt im KZ?
Er kennt viele Leute in Lichtenburg, die er schon im SS-Sonderkommando Sachsen kennengelernt hat, seinerzeit mit Hauptsitz in Dresden, aber auch mit Bewachung von Lagern wie Hohenstein und Sachsenburg. Aber er sieht auch Leute aus Plauen wieder. Und nicht unbedingt Werner Heinke, über den konnten wir ja bereits sprechen, sondern der jüngere Bruder von Werner Heinke, Heinrich Heinke, ist nämlich später auch in Lichtenburg. Und dort sind sie dann gemeinsam 1937 eingesetzt. Und Heinrich Heinke steigt zum selben Dienstrang wie Egon Zill später auf. Beide werden SS-Sturmbannführer, Major übersetzt. Das ist ein Mann, der genauso wie Egon Zill aus Plauen kommt. Und die sich dann in Lichtenburg wiedersehen. Und er ist nicht der Einzige, vielleicht nicht unbedingt aus Plauen, aber aus dem sächsischen Raum, die mit Egon Zill in verschiedenen Phasen natürlich Kontakt hatten und dann später auch in weiteren Karriereschritten sich wiedersehen.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über sozusagen die karrierefördernde Entwicklung von Freundschaften und Kameradschaften in diesem SS-Netzwerk gesprochen. Gab es denn da unter anderem auch Missgunst und Konkurrenz? Also gab es da auch in Anführungszeichen verfeindete Netzwerke?
Genau, es gibt natürlich wie in allen Gruppen Konflikte, es gibt Neid, Missgunst, das spielt natürlich auch eine Rolle. Und wenn wir uns bestimmte Strukturen ansehen, die vielleicht auch über diese Seilschaften hinausgehen, sehen wir natürlich gerade mit den langjährigen, verfestigten SS-Einheiten und Strukturen in Sachsen und dann auch in Bayern, dass wir hier zwei Gruppierungen haben, die natürlich auch um diese Posten konkurrieren.
Auch innerhalb, also auch mit den Freunden und Kameraden, oder?
Ja, die auch sagen, sich als Seilschaft versuchen natürlich in diese Posten zu bringen und dann versuchen die anderen auszuboten. Und wir haben teilweise solche Konflikte auch später mit in Auschwitz, wenn es Wechsel gibt zwischen Männern, die zum Teil über Dachau ihren Dienst angetreten haben oder zwischenzeitlich wie Arthur Liebehenschel, der seinen Dienst vor allem in Lichtenburg angetreten hatte und dort als Adjutant bis 1937 eine wichtige Funktion eingenommen hat. Übrigens sehr eng natürlich mit Egon Zill zusammengearbeitet hat, denn Egon Zill war, darüber haben wir ja gesprochen, zuerst in Wachmannschaften eingesetzt als Zugführer, später als Kompanieführer, ist dann aber ab 1936 Schutzhaftlagerführer in Lichtenburg. Das heißt, de facto der stellvertretende Lagerkommandant. Arthur Liebelhenschel ist der Adjutant. Das heißt, beide sind SS-Führer und beide gehören wirklich zur Spitze dieses Konzentrationslagers.
Egon Zill steigt ja weiter auf und kommt dann aus dem KZ Lichtenburg nach Dachau. Können Sie einmal nachzeichnen, wie er sich dort entwickelt hat, weil er dann ja nochmal eine wirklich führende Position innehatte und wie er diese Position auch, na sagen wir mal, gestaltet hat?
Ja, es sind so verschiedene Karriereschritte, die Zill dann erst einmal bis 1939 absolviert. Er ist dann von 1939 bis 1941, von Dezember 39 bis Dezember 41 Schutzhaftlagerführer in Dachau, der erste Schutzhaftlagerführer, dementsprechend der stellvertretende Lagerkommandant.
Sie haben uns jetzt eine Quelle mitgebracht, in die wir auch gleich reinhören werden. Ich habe sie vorher schon mal angehört, die ist schon wirklich krass, weil sie zeigt, dass Egon Zill in Dachau ziemlich viele brutale Taten begeht. Können Sie einmal, bevor wir das jetzt gleich anhören, schon mal sagen, worum es da grob geht?
Es ist im Rahmen eines Verfahrens gegen Egon Zill entstanden. Das heißt, Egon Zill wird gesucht nach 1945. Vor allen Dingen der Verband der politisch Verfolgten in Bayern setzt ihn auch mit oder wendet sich an die Staatsanwaltschaft. Er wird auf eine Fahndungsliste gesetzt und letztlich dann auch 1954 verhaftet, nachdem er, wie andere auch, unter falschem Namen erst untergetaucht war, dann wieder seinen Namen annimmt. Auch andere Männer, das heißt, sie verschwinden, er wird dann festgenommen und vor Gericht gestellt. Und sagen, die Quelle ist aus dem Kontext dieses Strafverfahrens.
Dann hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
Etwa im April 1940 verhängte der Angeschuldigte über den Zeugen eine Prügelstrafe, weil er als Essensträger den überbleibenden Rest des Essens aus dem Kübel an sich nehmen wollte. Der Strafvollzug, der einige Tage später stattfand, stand unter der Aufsicht des Angeschuldigten Zill. Als der Zeuge nach 5 Doppelschlägen ohnmächtig wurde, wurde gewartet, bis er das Bewusstsein zurückerlangte. Anschließend wurde weitergeschlagen. Der Zeuge musste schließlich auf Geheiß des Angeschuldigten noch Kniebeugen machen, bis die Prügelstrafe an anderen Häftlingen vollzogen war. Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Angeklagte unbefugt selbst Strafen verhängt hat, und zwar für geringste Vergehen schwerste Strafen, bei den Vernehmungen und auch bei sonstigen Gelegenheiten Häftlinge schwer misshandelt hat oder sie misshandeln ließ, beim Vollzug der Strafen über das festgesetzte Strafmaß hinausgegangen ist bzw. unzulässige sadistische Methoden angewandt hat.
Egon Zill foltert, er benutzt sadistische und brutale Machtdemonstrationen seiner Position. Wir haben ja in der letzten Folge über Moral und Korruption in der SS gesprochen und eben also dann auch über diesen Moralkodex der SS. Am Ende der Quelle hören wir ja unzulässige sadistische Methoden. Ist das aus der Brille der damaligen Nachkriegszeit oder war das auch schon zu Zeiten, wo die SS da eben noch die Macht in den Lagern hatte, schon unverhältnismäßig oder unzulässig?
Ja, das, was mit angesprochen wird, ist die sogenannte Prügelstrafe, die verhängt werden konnte. Und es braucht auch die Zustimmung der höheren SS-Stellen zur Verhängung dieser Strafe. Und zusätzlich kommen eben Eigenmächtigkeiten ins Spiel. Das heißt, SS-Führer, und nicht nur Egon Zill, viele andere fangen an, diese Strafen selbst zu verhängen, teilweise über das Strafmaß hinauszugehen, weitere Bestrafungen folgen zu lassen. Und was man hier sehen kann, ist eine bestimmte Praxis der Gewalt in den Lagern. Und dass diese Willkür auch der Führungsebene in den Lagern natürlich ganz offenkundig wird. Und Zill hatte den Ruf eines brutalen Schlägers. Und er war nicht der Einzige. Und wenn wir uns genauer nochmal diese Schicht, die Führungsschicht in Dachau in der Zeit ansehen, erkennen wir, dass Zill als erster Schutzhaftlagerführer tätig ist, das heißt de facto der stellvertretende Lagerkommandant. Der Kommandant selbst ist Alex Piotrkowski. Beide kennen sich wiederum aus Lichtenburg, denn Alex Piotrkowski und Egon Zill waren beide gleichzeitig im Frauenkonzentrationslager Lichtenburg eingesetzt und haben dies auch wesentlich mit aufgebaut. Das heißt, hier haben wir ein Duo, was natürlich sich gegenseitig unterstützt, entlastet, sich sozusagen schützt. und dementsprechend auch den Raum für Eigenmächtigkeiten eröffnet. Eigenmächtigkeiten auf Seiten des Kommandanten, die wiederum natürlich mit von Egon Zill unterstützt werden, aber auch Eigenmächtigkeiten von Zill, die teilweise dann von Piotrkowski unterstützt werden. Und Piotrkowski selbst wird ja dann auch 1943 wegen Korruption aus dem Posten entlassen. Also man kann ja sehen, dass diese Doppelmoral etwas ist, was für beide Männer gleichzeitig zutraf.
Okay, also wir haben da eine Radikalisierung, ein Nutzen von Gewalt in Eigenmächtigkeit. War das in den KZs allgegenwärtig? Und ist man da einfach bei Egon Zill, hat man dann Zeugen gefunden, die da ausgesagt haben? Oder wie kam es überhaupt zu diesem Gerichtsprozess?
Ja, das ist das eine. Es gibt natürlich Zeugen, die auch Egon Zill belasten. Und Sie haben natürlich einen wichtigen Punkt mit in Ihrer Frage nochmal angesprochen, nämlich den Aspekt der Radikalisierung. Und genau den haben wir 1941 in besonderem Maße. Es ist nämlich der Beginn, und das betrifft das gesamte KZ-System, der Beginn zweier Mordaktionen, die mit dem Code 14F13 und 14F14 bezeichnet werden. 14F13 sind Euthanasiemorde, die aber dann sukzessive übergehen in die systematische Ermordung von Jüdinnen und Juden. Und auf der anderen Seite mit der Aktion 14F14 die Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen. Mehrheitlich erschossen, aber auch an anderen Stellen durch Gift und durch andere Formen, auch in der Gaskammer mit Zyklon B, getötet.
Sprich, wir haben so einen Wendepunkt hin von der reinen Haft, von der reinen Lagerhaft hin zu wirklich systematischen Morden.
Das heißt nicht, dass nicht vorher auch gemordet wurde. Das hat es, und das muss man betonen, der Mord, also Gewalt und Mord, waren wesentliche Bestandteile des KZ-Systems von Beginn an. Es ist die Dimension, die sich noch einmal ändert, nämlich zum einen ein Mord, der sich an Gruppen wendet, die nicht Teil des KZ-Systems sind, wie die sowjetischen Kriegsgefangenen, die von außen überstellt werden in die Lager, um dort ermordet zu werden. Sie selbst sind keine KZ-Häftlinge. Das ist eine neue Dimension, diese Lager auch als, in Anführungsstrichen, Erfüllungsort des Massenmords zu sehen, als sozusagen Schaltzentrale, in dem einfach Gestapo-Kommissionen durch die Kriegsgefangenenlager gehen. Es gibt zentrale Befehle für diese Mordaktion, um dort dann sogenannte politische Kommissare und Juden herauszufiltern, die dann in das nächstgelegene Konzentrationslager überstellt werden, um dort erschossen zu werden. Wichtig ist, dass diese Mordaktion auch in Dachau beginnt, im Oktober 1941. Und insgesamt werden 1941/42 4.000 sowjetische Kriegsgefangene in Dachau ermordet. In einer Zeit, in der Egon Zill noch Schutzhaftlagerführer war. Das heißt, er selbst war natürlich auch an dieser Radikalisierung, an dem systematischen Massenmord in führender Position mit beteiligt. Denn er war bis Dezember 1941 noch Schutzhaftlagerführer in Dachau.
Er war ja eigentlich gelernter Bäcker und ist dann über die Jahre und Jahrzehnte bis zum KZ Dachau dann aufgestiegen. Können Sie vielleicht an seiner Person nochmal diese Radikalisierung nochmal deutlich machen? War er vor Dachau auch schon für Prügelstrafen bekannt oder hat sich das sozusagen langsam entwickelt, dass er immer brutaler wurde?
Diese Praxis der Gewalt ist natürlich eine Praxis, die Egon Zill seit den 30er Jahren ausübt. Er war ja schon 1936, 37 Schutzhaftlagerführer im KZ Lichtenburg. Das heißt, auch in dieser Position hat er Gewalt ausgeübt und war natürlich auch in einer zentralen Position, um diese Gewalt anzuordnen, zu initiieren. Und das setzt sich kontinuierlich fort, auch in seiner Laufbahn, ob das Männerlager Lichtenburg, Dachau, ob das Frauenlager Lichtenburg, ob das Frauenlager Ravensbrück und später, und wir müssen ja uns die Karriere weiter ansehen, ab Ende 1941 dann KZ-Kommandant in Hinzert, formal im Januar 1942 zum Kommandanten in Hinzert ernannt, danach KZ-Kommandant von Natzweiler und danach 1942-43 KZ-Kommandant von Flossenbürg. Das heißt, in diesen Positionen weist er genauso fortgesetzt Bestrafungen an und initiiert diese und dann kontrolliert sie am Ende auch.
Mir geht das Ganze ganz schön nahe, weil ich finde, man merkt auch in dieser Quelle, dass die Häftlinge, die ja Zill unterstehen sozusagen, zu Objekten seiner Gewalt und seiner Machtdemonstration auch geworden sind. Und sie haben noch eine andere Quelle mitgebracht, einen Brief. Und auch dort, finde ich, wird klar, dass die Inhaftierten in diesen KZs zu nichts anderem geworden sind als zu ja, Objekten, die man sich hin und her schiebt, die Bedürfnisse der SS erfüllen sollen und dem, was man noch mit ihnen anzufangen weiß, um es jetzt mal so salopp auszudrücken. Können Sie mal kurz erklären, was haben Sie da für eine Quelle mitgebracht und worum geht es da?
Das ist eine Quelle von Januar 1943 und Sie haben vollkommen recht. In der Quelle geht es im Kern darum, dass sein alter Bekannter Paul Werner Hoppe, dann zu der Zeit seit 1942 KZ-Kommandant in Stutthof, sich an Egon Zill wendet, den er ja bereits aus Lichtenburg kennt, der in der Zeit KZ-Kommandant in Flossenbürg ist, um bestimmte Häftlinge mit bestimmten Berufsausbildungen zu halten. Aber es ist eine deutliche Wortwahl der Verdinglichung enthalten. Also sie werden gar nicht als Menschen wahrgenommen, sondern als Dinge, die hin und her geschoben werden. Und das ist eine Perspektive, die sich in der SS sehr lange findet und auch bis zum Schluss findet.
Es wird auch gar nicht von einer Person gesprochen, sondern von einem BVer. Was soll denn ein BVer sein?
Ja, das ist eine bestimmte Gruppe von Häftlingen, sogenannten Berufsverbrecher. Und ich kann ja gleich in diesem Brief mal hineinlesen. Der Brief ist vom 8. Januar 1943 und wendet sich von Paul Werner Hoppe aus Stutthof an Egon Zill in Flossenbürg. Lieber Egon, also Sie duzen sich, ja. Ich zitiere: Zunächst danke ich dir für deine Glückwünsche zum Jahreswechsel, die ich hiermit herzlich erwidere. Sehr spannend, das heißt, sie stehen natürlich fortgesetzt im Kontakt.
Also es ist dann der 8. Januar, sprich da wurde dann schon zu Beginn des Jahres rege miteinander geschrieben.
Ich zitiere weiter: Gleichzeitig komme ich heute mit einer Bitte zu dir, die du mir hoffentlich leicht erfüllen kannst. Ich bin also dabei, hier im Lager eine Gärtnerei einzurichten, da eine solche bisher leider nicht vorhanden war. Nun habe ich bedauerlicherweise unter meinen Häftlingen keine Gärtner. Du bist in der glücklichen Lage, einen großartigen Gärtnereibetrieb zu besitzen und kannst mir sicherlich von deinen Gärtnern einen wirklich brauchbaren Häftling abgeben. Er muss Fachmann im Blumen- und Zierpflanzenbau sein, also etwa von Topfkulturen verstehen, am besten einen BVer, der nicht heute und morgen entlassen wird, was ja schon eine zynische Form ist. Und ich zitiere weiter: Ein etwa erst angelernter Gärtner würde mir hier bei dem Neuaufbau wenig nützen. Vielleicht kannst du mir also helfen und bald eine Nachricht mit den Namen der Häftlinge zukommen lassen. Ich würde dann die Überstellung in Oranienburg beantragen. Vielleicht hier der Verweis, dort ist der Sitz der ehemaligen Inspektion der Konzentrationslager, später Amtsgruppe D im SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Das heißt, über diese Kanäle wird dann auch eine solche Überstellung mit angeregt. Und man sieht, dass die beiden sich natürlich erstmal auf ja, informellem Wege fast schon absprechen wollen. Und der letzte Satz: Indem ich dir schon im Voraus für deine Unterstützung danke, verbleibe ich in alter Kameradschaft dein Paul Hoppe. Und hier wird deutlich natürlich auf diese alten Seilschaften, die alte Kameradschaft angespielt. Natürlich die gemeinsame Zeit im KZ Lichtenburg in den 30er Jahren.
Und da macht er jetzt quasi eine menschliche Bestellung. Also bestellt sich ein Gärtner, der auch, ja, wie er so schreibt, diese und jene Bedingungen erfüllen soll. Und wie Sie schon sagen, das ist so ein informeller Austausch, damit dann seine Bedürfnisse auch gedeckt werden.
Genau, und man sieht dann unten links handschriftlich dann ergänzt, erledigt. Ja, also sozusagen, dem Wunsch wurde offenbar entsprochen. Egon Zill kommt dem Wunsch seines in Anführungsstrichen alten Kameraden Paul Werner Hoppe nach und schickt diese Kräfte dann nach Stutthof. Hoppe, der sozusagen eine Riesengärtnerei dann auch in der Folgezeit mit aufbaut. Und Sie sehen, dass sozusagen diese Verbindungen, die ja seit den 30er Jahren bestanden, eben fortgesetzt funktionieren bis hin zu der Zeit, in der Sie dann als KZ-Kommandanten selbst tätig sind.
Und ja auch nach 1945. Lassen Sie uns vielleicht nochmal in diese Zeit dann schauen, nach 1945, als dann Egon Zill ja auch offenbar vor Gericht steht. Wie ging es denn dann mit ihm weiter? Sie hatten ja schon erwähnt, er ist dann erst untergetaucht unter falschem Namen und hat dann unter richtigem Namen irgendwann wieder gelebt, wurde dann vor Gericht gestellt in den 50er Jahren. Wurde er verurteilt?
Er wurde verurteilt. In der Verhandlung spielten aber seine Dienstzeiten, wie zum Beispiel in Lichtenburg, keine Rolle. Ja, es ging primär auch um das KZ Dachau.
Woran liegt das, dass das so, dass da so unterschieden wurde?
Das hat verschiedene Ursachen. Einerseits natürlich auch eine Anklage. In dem Falle waren es ja vor allen Dingen auch Häftlinge, die in Dachau selbst waren und als Zeugen aufgetreten sind und dementsprechend ja auch mit diese Fahndung nach Egon Zill initiiert haben.
Also es ging um die Verurteilung von Mördern.
Ja, aber wir befinden uns natürlich auch in einer Phase des geteilten Deutschlands. Das heißt, Lichtenburg liegt in der Zeit in der DDR. Der Zugriff ist deutlich schwieriger. Auch möglicherweise der Zugriff auf Zeugen, die dann auch in der DDR leben. Also ehemalige Gefangene des KZ Lichtenburg. Das heißt, es ist ein deutlich komplexerer Rahmen, was auch dafür sorgt, dass das erst einmal aus dem Blick gerät. Und letztlich natürlich auch die Perspektive, die dann in der Zahl von Mordopfern zwischen den 30er und 40er Jahren sich befinden. Wir haben über den systematischen Massenmord dann in den 1940er Jahren gesprochen, der natürlich sich unterscheidet auch von den Verbrechen noch der 30er Jahre, in denen natürlich genauso Gewalt und Mord passieren, aber diese Radikalisierung und natürlich auch die Todeszahlen steigen ja deutlich dann in Richtung Zweiten Weltkrieg und dann 1940er Jahre an. Und das ist etwas, was auch stärker verhandelt wird. Und Lager wie Lichtenburg fallen dann erstmal aus dem Fokus. Vielleicht sind aber auch natürlich die weiteren Schritte nochmal interessant. Erstmal die weiteren Schritte bis 1945, also das Ende sozusagen der SS-Karriere von Egon Zill, aber auch die Zeit danach. Er wird verurteilt, er sitzt in Haft, wird entlassen und wohnt dann bis zu seinem Tode in Dachau. Also
okay.
Eigentlich an einem Ort, an dem er ja
kann
vorher
gar nicht vorstellen,
gewirkt hat. Ja, das zeigen, er zieht sozusagen an den Ort zurück, an dem er vorher eingesetzt war.
Ein Mann, der zumindest im selben Jahr verhaftet wird mit Egon Zill, ist ja Paul Werner Hoppe. Den haben wir eben in dem Brief gehört, den Sie uns mitgebracht hatten. Und mit diesem Mann beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Und da geht es aber um ein ganz anderes Thema, nämlich um romantische Verbindungen. Was das mit NS-Täterschaft zu tun hat, darum geht es in der kommenden Folge. Ich freue mich jetzt erstmal sehr, Herr Hörtler, dass Sie uns heute wieder so viele spannende Einblicke, Quellen und Ihr Fachwissen mitgebracht haben. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Schüler.
Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp. Im Podcast Zeitkapsel, Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Sprechen 4 16-jährige Schülerinnen mit der 91-jährigen Irene Hasenberg über ihre Erlebnisse im Nationalsozialismus. Irene Hasenberg ist 13 Jahre alt, als sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wird. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie 1937 aus Berlin nach Amsterdam geflohen. Aber die Nationalsozialisten haben sie eingeholt. Todesangst, Misshandlung, Hunger. Jeder Tag könnte der letzte sein. Wie hast du den Holocaust überlebt? Wollen Miller, Ida, Lonnecke und Mathilda von Irene wissen. Dieser neunteilige Podcast ist aus den Gesprächen der 4 16-jährigen Schülerinnen mit der heute 91-jährigen Irene entstanden. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ist eine Produktion von Funk und dem MDR. Den Podcast findet ihr, genau wie diesen Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann. Redaktionsleitung für den MDR, Anna-Is Roth. Autorin Susanne Reich. Unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hördler. Sprecher Andreas Herler und Camillo Schumann. Moderation Leonie Schöler.